Gedanken zu Sprüche 16 zu 32 Besser ein Langmütiger als ein Held, und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Sprüche 16 Vers 32, Vergleiche Sprüche 14,29, Sprüche 25,15, Prediger 7,9, Verse 1-7, das Bild wird aufgestellt, ein Götzenbild aus Gold. Nebukadnezar tat das, was viele Große dieser Welt getan haben, er baut. Er setzt sich ein Denkmal. Es war durchaus nicht unüblich, dass sich orientalische Herrscher solche Monumente bauen ließen. Häufig trugen sie ihr eigenes Bildnis und dienten neben der eigenen Ehre auch der Ehre der Götter, die sie verehrten. Nebukadnezars Bild war aus Gold und wurde in der Ebene Dura aufgestellt. Es war ein gigantisches Bild, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Das aramäische Wort Dura bedeutet wörtlich ein von einer Mauer umgebener Ort. Das Wort Ebene weist auf eine flache Landausdehnung zwischen den Bergen hin. Es gab damals mehrere Orte, die diesen Namen trugen. Der König suchte jedenfalls einen Platz, wo man sein Bild schon von weitem gut sehen konnte. Das Bild wurde in der Nähe Babylons in einem von Bergen umgebenen Tal aufgestellt. Es war von allen Seiten aus gut einsehbar und muss vor allem im Sonnenschein ein beeindruckendes Monument gewesen sein. Das Bild aus Gold war ein Beweis des Reichtums des babylonischen Herrschers. Wir erinnern uns an den Reichtum Salomos, der längst Geschichte war. Der Reichtum war nicht mehr in Israel, sondern bei den Nationen. Wir wissen nicht genau, was den König veranlasste, solch ein Bild zu bauen. Im Jahr 605 war er in Ägypten gewesen und hatte dort sicher die Hinterlassenschaften von Ramses II. Dem Großen bewundert, der eine besondere Vorliebe für gigantische Bauten hatte. Es ist weiterhin sehr gut möglich, dass sein Traum aus Kapitel 2 ihn inspirierte, dieses Bild zu bauen. Daniel hatte ihm gesagt, dass er das Haupt aus Gold war, und nun wurde die Statue komplett aus Gold gebaut. Wie viel Zeit zwischen dem Traum in Kapitel 2 und dem Bau des Götzenbildes in Kapitel 3 liegt, ist nicht bekannt. Es fällt jedenfalls auf, dass Gott diese beiden Ereignisse unmittelbar zusammenstellt. Es scheint, als wenn Nebukadnezar dokumentieren wollte, dass es ihm zu wenig war, nur das Haupt aus Gold zu sein. Er wollte mehr sein. Was Daniel ihm gesagt hatte, schien vergessen zu sein. Sein Bekenntnis am Ende von Kapitel 2 war nur der Ausdruck seiner momentanen Bewunderung gewesen. Er war äußerlich beeindruckt, aber innerlich unverändert. Wenn Gott nicht im Inneren etwas Neues schafft, ändert sich der Mensch nicht. Das Wort Gottes muss Herz und Gewissen erreichen, damit etwas verändert und bewegt wird. Das war bei dem König nicht der Fall. Er hatte sich weder im Inneren verändert, noch hatte er seine Wege geändert. Kapitel 3 offenbart seinen wahren Charakter. Er selbst steht im Mittelpunkt und will alle Ehre für sich haben. Die Ausmaße des Bildes waren enorm. Es war 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das sind knapp 30 Meter in der Höhe und knapp 3 Meter in der Breite. Die Proportionen erscheinen uns ein wenig seltsam, aber jedenfalls fiel dieses Bild auf. Jedoch nicht nur da selbst. Die Zahl 6 spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Es ist die Zahl des Menschen und sie charakterisiert die Herrschaft des Menschen über die Erde. Der erste Mensch, dem Gott die Herrschaft gab, war Adam. Er wurde am sechsten Tag geschaffen. Hier haben wir einen weiteren Menschen, der die Herrschaft von Gott bekam. Sein Bildnis ist wiederum durch die Zahl 6 geprägt. Wenn wir die beiden genannten Zahlen addieren, kommen wir auf 2 Sechsen. Es fällt nicht schwer, die gedankliche Linie weiterzuziehen. Der letzte Weltherrscher, der seine Macht direkt vom Teufel bekommt, wird durch 3 Sechsen gekennzeichnet. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666, auf 13,18. Der Hochmut und die Arroganz von Nebukadnezar weisen auf den noch größeren Hochmut und die Arroganz des römischen Weltherrschers und des Antichrists am Ende der Zeiten der Nationen hin. Das Bild wird eingeweiht. Große Einweihungszeremonien mit Prunk und Extrechtervaganz waren damals so üblich, wie sie es heute sind, aber die Einweihung dieses Bildes übertraf manches. Das Reich Nebukadnezars war groß, und aus allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen kamen die Menschen zusammen, um das Bild zu bewundern. Alles, was Rang und Namen hatte, war anwesend. Ausdrücklich erwähnt werden die Satrapen, Befehlshaber, Statthalter, Oberrichter, Schatzmeister, Gesetzeskundige, Rechtsgelehrte und Oberbeamte. Diese Auflistung finden wir gleich zweimal in unserem Kapitel. Es ist nicht ganz einfach, genau nachzuvollziehen, was sich hinter den einzelnen Dienstgraden verbarg. Für die Auslegung spielt es auch keine Rolle. Jedenfalls waren es hohe Beamten aus den Bereichen Politik, Militär, Justiz und Verwaltung, die sich alle der Macht Nebukadnezars beugen mussten. Jede Autoritätsebene war vertreten, und alle mussten an der Einweihung teilnehmen. Wenn etwas geweiht wird, ist das häufig das Zeichen eines Totalitätsanspruchs. Das kennen wir bis heute zum Beispiel in kommunistischen und diktatorischen Regimen. Eine Weihe verfolgt immer einen bestimmten Zweck, und in diesem Fall sollten sich alle dem Bild hingeben und vor ihm niederfallen. Das Bild hatte den Zweck, dass man es anbetete und so dem König und seinen Göttern huldigte. Solche Götzen gibt es bis heute. Es sind nicht immer sichtbare Götter aus Holz und Stein, sondern oft haben sie einen anderen Charakter. Der natürliche Mensch sucht Befriedigung, und häufig findet er sie in irgendeiner Form des Götzendiensts. Petrus spricht in diesem Zusammenhang von frevelhaften Götzendienern, in denen der natürliche Mensch lebt, 1. Pet 4,3. Kinder Gottes hingegen werden aufgefordert, sich vor den Götzen zu hüten, 1. Jo 5,21. Ein Beispiel für modernen Götzendienst ist die Habsucht, Kul 3,5. Letztlich ist ein Götze alles, was in unserem Leben einen höheren Stellenwert als Gott selbst hat. Damit möchte der Teufel uns beschäftigen. Wenn wir uns diesen Götzen weihen, wird Gott das genommen, was ihm zusteht. Der Aufforderung des Königs wurde Folge geleistet und alle erschienen. Ein Herold rief mit Macht und kündigte an, was geschehen sollte. Er muss eine gewaltige Stimme gehabt haben. Der Befehl war einfach formuliert und gut verständlich. Er ließ keine Fragen offen. Alle, die anwesend waren, sollten vor dem Bild niederfallen und es anbeten. So wie es befohlen war, geschah es. Erst standen sie vor dem Bild, dann fielen sie nieder, und dann beteten sie an. Das Letzte, was im vorherigen Kapitel berichtet wird, ist die Tatsache, dass Nebukadnezar vor Daniel niederfiel. Hier nun veranlasst er andere, vor ihm und seinem Götzenbild niederzufallen. In Kapitel 2 gab er dem Gott Daniels die Ehre. Hier will er die Ehre für sich und seine Götzen haben. Das Bild ist ein Ausdruck seines Hochmuts und zeigt, wie weit er von Gott entfernt war. Ein Ausleger schreibt, anstatt zur Ehre des Allmächtigen zu leben und alle Herzen zum Gehorsam zu führen, den die Menschen ihm schulden, wird die Autorität, die in die Hände der Nationen gelegt ist, missbraucht, um das Geschöpf zu verherrlichen und dem Menschen den Platz zu geben, der nur Gott zusteht. 5. Was Nebukadnezar tut, ist Amtsanmaßung und Amtsmissbrauch. Er hat sich nicht verändert und zeigt seinen wahren Charakter. Er verkehrt die von Gott gegebene Autorität ins Gegenteil. Er nutzt sie für seine eigenen, egoistischen Ziele. Das ist eine typisch menschliche Verhaltensweise, die wir bis heute bei solchen beobachten können, denen Autorität gegeben ist. Es geht hier um eine der Hauptwurzeln des Versagens des Menschen im Blick auf seine Verantwortung, die Welt zu regieren. Die übertragene Macht wird ins Gegenteil verkehrt und für eigene Zwecke missbraucht. Genau das geschieht in der Zeit des Endes, wenn erstens der Heilige Geist und zweitens die Gläubigen der Gnadenzeit diese Erde verlassen haben werden. 2. Thessalonicher 2 erwähnt diese beiden, die bis zum Zeitpunkt der Entrückzekung der Gläubigen als Bremse für das Böse wirken, 2. Thess 2,67. Wenn diese Bremse weg ist, wird der Mensch der Sünde, das ist der Antichrist, offenbar, der sich selbst erhöht und im Tempel in Jerusalem ein Götzenbild aufstellen lässt, vor dem sich alle niederwerfen müssen. Dieses Götzenbild ist dem letzten Weltherrscher in den Zeiten der Nationen geweiht. Daniel 12,11 erwähnt dieses Götzenbild der Zukunft, und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel, das ist ein Gräuelgötze aufzustellen, sind 1290 Tage, vergleiche auch Dan 9,27. Der Herr Jesus spricht ebenfalls von diesem Bild, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, MT 24,15. Dieses Götzenbild wird in Jerusalem stehen. Ausführlicher wird darüber in Offenbarung 13 berichtet, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen, das ist der Antichrist, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres, das ist der römische Weltherrscher, übt es vor ihm aus, und es bewirkt, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde, das ist der römische Herrscher in Verbindung mit seinem Reich. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen, und es verführt die, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, die auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tier zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig wurde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, dass sie ein Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, auf 13,11 bis 17. Es wird deutlich, dass die okkulte Macht des Antichrists und des römischen Weltherrschers enorm groß sein werden. Im Gegensatz zu dem Bild Nebukadnezars wird ihr Bild sogar reden können. Religion für das Volk, die gesamte Inszenierung war mehr als eine politische Veranstaltung. Nebukadnezar handelte menschlich gesprochen durchaus klug, aber eben ohne Gott. Er herrschte nicht in Abhängigkeit von Gott, sondern setzte die Rechte Gottes an die Seite. Er versuchte, sein Reich durch menschliche Mittel und List zu stärken und sich auf diese Weise die Loyalität seiner Untertanen zu sichern. Wir müssen bedenken, dass sein Reich enorm groß war und viele Völker, Völkerschaften und Sprachen umfasste. Es war ein multikulturelles und heterogenes Reich mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, Gebräuchen, Religionen und so weiter. Spannungen waren vorprogrammiert und konnten die Sicherheit des Reiches in Frage stellen. Integration war also ein Gebot der Zeit. Wie kann man so einen bunten Blumenstrauß verschiedenster Menschen am besten unter ein Haupt zusammenbinden? Geschichte und Erfahrung lehren, dass nichts Menschen so sehr voneinander trennt wie Unterschiede in der Religion. Das fängt in Ehe und Familie an und endet bei Völkern und Nationen. Unterschiedliche religiöse Auffassungen sind immer eine Ursache für Krisen und Konflikte gewesen. Umgekehrt eint nichts so sehr wie eine gemeinsame Religion. Das war dem König klar, und deshalb versuchte er, die politische Einheit über die religiöse Einheit zu erreichen. Gott hat den Menschen die Ewigkeit in Herz gelegt, Brit 3,11. Deshalb haben wir Menschen ein religiöses Bedürfnis. Wenn wir dieses Bedürfnis nicht von Gott stillen lassen, wittert der Teufel seine Chance. Auch er kennt den Wunsch vieler Menschen nach Religion. Er nutzt Religion dann für sich und seine Zwecke, um die Menschen in seine Gewalt zu bringen, vergleiche Römer 1,19 bis 23. Sentimentale Zeremonien sind dabei ein probates Mittel, denn sie sprechen den natürlichen Menschen an und scheinen eine gewisse Sinnesbefriedigung zu geben. Das war damals so. Das ist heute so. Das wird in der Zukunft so sein. Religion muss dem natürlichen Menschen gefallen, sonst erfüllt sie ihren Zweck nicht. Das Ziel Satans ist Religion, die immer ohne den wahren Gott ist. Dabei sollte sie einfach und attraktiv sein und die Sinne ansprechen. Oftmals stellt sie keine allzu hohen Ansprüche an den Intellekt, und vor allem berührt sie das Gewissen nicht grundlegend. Schließlich sollte sie möglichst schnell vermittelbar sein und nicht allzu viel kosten. All das erfüllte das Götzenbild in der Ebene Dura. Sobald die Musik zu hören war, sollten alle niederfallen und anbeten. Aber das Gewissen blieb dabei völlig unberührt. Eine solche Religion bringt keinen Menschen zu Gott. Religion, die nur für irdische Zwecke instrumentalisiert wird, kann keinen Menschen retten. Die prophetische Komponente ist unübersehbar. Am Ende der Zeiten der Nationen werden der römische Herrscher und der Antichrist sowohl der jüdischen als auch der christlichen Religion ein Ende machen. Der religiöse Charakter des Antichrists ist offenkundig. Er ist ein abtrünniger Christ, weil er den Vater und den Sohn leugnet. Er ist ein abtrünniger Jude, weil er leugnet, dass Jesus der Christus, Messias, ist, 1. Jo 2,22. Nicht ohne Grund wird er ein falscher Prophet genannt, Off 16,13. Daniel 9,27 macht klar, dass der jüdische Opferdienst aufhören wird. Stattdessen wird es im Römischen Reich eine Einheitsreligion geben, die eindeutig okkult ist. Der Antichrist wird unter der Regie des römischen Herrschers dafür sorgen, dass es keine Religion alter Prägung mehr gibt. Der Antichrist wird aus Namen Christen und Juden eine Einheit machen und eine einheitliche Religion gründen. Er wird die Menschen betrügen, aber sie werden ihm glauben. Diese Religion findet ihren schrecklichen Höhepunkt darin, dass alle, die dann auf der Erde wohnen, den römischen Herrscher, das Tier aus dem Meer, anbeten werden. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an, Off 13,8. Der Antichrist wird dazu beitragen, dass genau das geschieht. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres, römischer Herrscher, übt es, das zweite Tier, der Antichrist, vor ihm aus, und es bewirkt, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, Off 13,12. Musik. Der Einsatz von Musik ist oft manipulierend und stimulierend. Somit können fröhliche Stimmung und religiöse Gefühle, die weder von sich aus einfach da sind noch befohlen werden können, durch Musik stimuliert werden. Jemand hat einmal gesagt, dass man mit Musik einen Wilden zähmen kann und dass sie gleichzeitig die Wildheit eines Menschen entfachen kann. Man spricht nicht umsonst davon, dass Musik ins Blut geht. In der Tat können sich freie und denkende Menschen plötzlich wie Marionetten verhalten. Musik übt, je nach Art, eine positive oder negative Wirkung auf das Gemüt des Menschen aus. Sex. Das gilt in der kultivierten Welt genauso wie in der Welt weniger zivilisierter Völker. Die Musik spricht besonders den natürlichen Menschen an. Ihren Anfang finden wir bei den Nachkommen Kains. Und Lamech nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada, und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser war der Vater all derer, die mit der Laute und der Flöte umgehen, 1. Mo 4,19 bis 21. Die Musik sollte das Leben ohne Gott auf einer Erde, die Gott verflucht hatte, angenehmer machen. Dennoch müssen wir in der Beurteilung der Frage der Musik vorsichtig und ausgewogen bleiben. Musik birgt eindeutig das Risiko der Beeinflussung und Manipulation. Andererseits dürfen wir nicht verkennen, dass Musik im alttestamentlichen Gottesdienst durchaus ihren Platz hatte und nicht kritisiert wird. 1. Chroniker 16,42 spricht von Musikinstrumenten Gottes, 2. Chroniker 7,6 von den Musikinstrumenten des Herrn. Es wurde also nicht nur gesungen, sondern es wurde auch Musik gespielt. 7. Man müsste jedoch blind sein, um nicht zu erkennen, dass der Teufel die Musik im wahrsten Sinn des Wortes instrumentalisiert hat und für seine Zwecke nutzt. So war es auch bei der Einweihungsfeier in Babel. Die Menschen sollten sich wohlfühlen und möglichst wenig nachdenken. Nebukadnezar hatte alle Art von Musik organisiert. Harte Musik betäubt und macht empfindungslos. Zarte Musik hingegen lullt ein. Marschmusik wiederum lädt zum Gleichschritt ohne Nachdenken ein. Die Beine marschieren und das Gehirn wird weitgehend ausgeschaltet. 4-mal werden verschiedene Instrumente erwähnt. Es waren sowohl Blas- als auch Zupfinstrumente, das Horn, ein Blasinstrument aus tierischem Horn. Die Pfeife, ein Blasinstrument aus Schilfrohr. Die Zither, ein Saiteninstrument, das mit einer Harfe oder einer Leier verglichen werden kann. Die Sambuke, ein Saiteninstrument in Form einer dreieckigen Harfe. Die Laute, eine Harfe mit 12 Saiten aus Messing, die mit Holzplättchen bespielt wurde. Die Sackpfeife, ein Blasinstrument, das mit einem Dudelsack verglichen werden kann. Der Sack wurde aus Tierhaut hergestellt. Gespielt wurde mit 2 Pfeifen. 8. Es war für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas dabei. Die Veranstaltung war in der Tat psychologisch hervorragend aufgebaut. Man kann hier lernen, wie man eine Großveranstaltung erfolgreich durchführt. Politische Führer zu allen Zeiten haben das ebenfalls gut verstanden. Es ist keine Erfindung der Neuzeit. Eine drakonische Strafe, der Befehl des Königs, war klar und eindeutig. Aus Sicht der Festteilnehmer mochte es eine Kleinigkeit sein, diesem Befehl nachzukommen. Aus Sicht Gottes war das Verlangen jedoch eine Aufforderung und ein kollektiver Zwang zum Götzendienst. Damit keiner auf die Idee kam, dem Befehl nicht Folge zu leisten, wurde eine drakonische Strafe angekündigt. Wer nicht niederfiel und anbetete, sollte sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Menschenverbrennung und Feueröfen sind ebenfalls keine Erfindungen der Neuzeit. Fast scheint es so, als ob Diktatoren der Weltgeschichte bei Nebukadnezar in die Lehre gegangen wären. Jedenfalls erkennen wir, dass Verbrennungsöfen und Scheiterhaufen eine lange Geschichte haben. Nebukadnezar wusste noch etwas, was andere Diktatoren ebenfalls wussten und wissen: Menschen, die Angst haben, sind leichter beherrschbar. Ob die Menschen sich gerne oder nicht gerne vor dem Götzenbild niederwarfen, spielte keine Rolle. Sie taten es, und wenn es aus Angst war, 9. Der brennende Feuerofen war gleichbedeutend mit dem sicheren Tod. Im Lauf der Jahrhunderte haben Tausende von Menschen ihr Leben in Feueröfen, auf Scheiterhaufen, als brennende Fackeln oder auf andere Weise als Märtyrer gelassen. Aber das Ereignis hat unverkennbar eine prophetische Komponente und weist uns erneut auf die Zeit des Endes hin. Wenn der letzte Weltherrscher über diese Erde herrscht und der Antichrist in Jerusalem regiert, wird ebenfalls unter Androhung drakonischer Strafmaßnahmen die Anbetung des Götzenbildes eingefordert werden. Der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes in Jerusalem setzen und sich über alles erhöhen, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, 2. Tes 2,4. Er wird, wie wir gesehen haben, zu Ehren des römischen Herrschers ein Götzenbild aufrichten. Wer dieses Götzenbild nicht anbetet, wird getötet werden, auf 13,15. So wird sich in der Zeit des Endes die Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und Wundern manifestieren, vergleiche 2. Tes 2,19. Der Feuerofen deutet an, dass diejenigen, die diesem satanischen Befehl nicht nachkommen, durch große Verfolgungen und Leiden gehen und jederzeit mit dem Tod rechnen müssen. Welche Anwendung liegt darin für uns? Für viele Christen auf der Welt brennt das Feuer heiß und spürbar unter Verfolgung und äußerem Druck. Sie leben in einer ständigen Bedrohung. Eigentlich wagen wir in unseren freien Ländern gar nicht, darüber überhaupt zu sprechen. Solch einen Feuerofen gibt es für uns nicht. Wir sind Gott dafür dankbar. Und doch gibt es auch für uns Bedrohung, wenn auch in einem ganz anderen Ausmaß. Wenn wir uns konsequent weigern, uns den Götzen dieser Welt hinzugeben, wird das Folgen haben. Wir werden verspottet, verhöhnt, ausgegrenzt und vielleicht ignoriert oder gar geächtet. Man bezeichnet uns als engstirnig und vielleicht sogar als fundamentalistisch. Gerade für junge Leute sind dieser Gruppenzwang und die möglichen Konsequenzen ein echtes Problem. Die Abwesenheit Daniels in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wo eigentlich Daniel war. Er wird in diesem Kapitel nicht erwähnt. Über diese Frage ist viel spekuliert worden, es gibt jedoch keine befriedigende Antwort. Gott sagt es uns nicht, und deshalb wissen wir es nicht und brauchen es auch nicht zu wissen. Der weitere Verlauf der Geschichte macht jedenfalls eindeutig klar, dass Daniel nicht anwesend war. Es ist auszuschließen, dass er seinen Glauben aufgegeben und sich vor dem Götzenbild niedergebeugt hat. Aber seine drei Freunde waren anwesend. Am Ende von Kapitel 2 lernen wir, dass sie über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt worden waren. Das, was wir nun über die drei hören, macht jedenfalls deutlich, dass sie nicht von dem Glauben Daniels lebten, sondern ihre eigene feste Glaubensüberzeugung hatten. Wir lernen daraus für uns, wie wichtig es ist, dass wir jeder auf seinen eigenen Glaubensfüßen stehen. Niemand kann von dem Glauben anderer leben. Wir lernen von dem Glauben anderer, aber wir müssen unser eigenes Glaubensleben führen. Die drei Freunde hatten nicht die Weisheit und Einsicht, die Gott Daniel gegeben hatte, aber ihr Glaube war dennoch von gleicher Qualität. Sie teilten seine Hingabe an Gott und die Absonderung von der Welt. Deshalb standen sie aufrecht, als alle anderen hinfielen. F.B. Hole schreibt, es ermutigt zu sehen, dass Gott bei Abwesenheit eines Dieners von hervorragendem Mut und außergewöhnlicher Kraft weniger begabte Diener auswählen und benutzen kann, um durch sie machtvoll zu wirken. 10. Das erinnert an ein Wort von Paulus an seinen jüngeren Bruder Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, 2. Tim 3,14. Verse 8, 12, eine Anklage gegen den Überrest gegen den Strom schwimmen Gott kommt bisher in der Geschichte nicht vor. Seine Rechte wurden komplett ignoriert. Der König missbrauchte seine Macht für etwas, das nur Gott zustand. Und alle machten mit. Alle trotteten hinterher. So ist es in der Geschichte der Menschen immer wieder gewesen. Wir möchten niemand verurteilen. Aber es ist wahr, was Martin Luther King einmal sagte, wer ein unrechtes System untätig hinnimmt, arbeitet mit diesem System zusammen. 11. Die Taktik Nebukadnezars schien jedenfalls aufzugehen. Obwohl es so viele Religionen und Götzen in seinem Reich gab, fielen alle vor dem Bild auf die Erde. Sie zeigten blinden Gehorsam. In der Zukunft werden alle Menschen, so verschieden die Kulturen dann sein mögen, das Zeichen des Tieres aus dem Meer, des römischen Herrschers, annehmen. Alle werden sich vor ihm niederbeugen. Menschen, die Gott nicht kennen, tun das im blinden Gehorsam, weil sonst die Folgen gravierend sein werden. 12. Sie geben damit ihre Unterordnung unter die satanische Autorität des Tieres zu erkennen. Wie viele von denen, die niederfielen und das Bild anbeteten, Juden waren, wissen wir nicht. Die Juden waren ja leider von Haus aus über eine lange Zeit an den Götzendienst gewöhnt gewesen. Er war vielen von ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber die drei gottesfürchtigen jungen Männer aus Juda konnten und wollten da nicht mitmachen. Sie sagten nicht nur innerlich nein, sondern sie allein blieben stehen und fielen nicht um. Sie konnten nicht verhindern, bei der Zeremonie anwesend zu sein. In diesem Punkt schuldeten sie dem König Gehorsam. Aber nun wurde etwas verlangt, wo sie klar und entschieden nein sagen. In einer äußerst brenzligen Situation verweigern sie den Gehorsam, wohl wissend, welche Konsequenzen das haben würde. Sie wussten, nicht mitmachen kostet nicht nur den Job, sondern kostet das Leben, aber sie wussten ebenfalls, Mitmachen ist ungehorsam gegen Gott und kostet mehr als das Leben. In diesem Fall mussten sie Gott mehr gehorchen als Menschen, und sie sagen, nein. Sie waren echte Nonkonformisten. Sie kannten und achteten das erste Gebot, das Gott seinem Volk Israel gegeben hatte, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, 2. Mo 20,3, 5. Mo 5,7. Sie verwirklichten und erlebten das, was der Herr Jesus später sagte, wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden, Mt 10,39. Es mag noch mehr Juden gegeben haben, die ähnlich dachten, aber sie haben sich anscheinend versteckt und nicht geoutet. Wenn bei einer Massenveranstaltung Tausende von Menschen auf die Erde fallen und nur 3 Männer stehen bleiben, kann das nicht verborgen bleiben. Außerdem waren die 3 nicht irgendwer. Sie nahmen eine besondere Stellung im Reich ein. Sie standen im Rampenlicht der Öffentlichkeit und wurden wahrgenommen. Dennoch blieben sie standhaft. Sie schwammen gegen den Strom. Sie machten nicht das, was alle anderen im blinden Gehorsam machten. So wird es auch in den Tagen des Endes wenige Menschen geben, die sich dem Befehl des Antichrists widersetzen und das Tier nicht anbeten werden. Sie wissen, welche Konsequenzen das hat. Trotzdem werden sie treu bleiben und ausharren. Die Bibel nennt sie einen Überrest, zum Beispiel Jes 37,32. Die praktische Anwendung für uns liegt auf der Hand. Passen wir uns dem Zeitgeist an. Tun wir das, was alle anderen auch tun. Natürlich ist es vordergründig einfacher, auf den Wellen des Zeitgeistes und der Beliebigkeit durchs Leben zu surfen, als sich konsequent zu Gott und seinem Wort hin zu orientieren. Die Themenfelder des Zeitgeistes sind vielfach belegt. Moderne Götzen warten an jeder Ecke darauf, dass wir uns vor ihnen niederbeugen, ob in Kultur, Sport, Politik, Wissenschaft, Ethik und so weiter. Wie Daniels Freunde werden wir aufgefordert, mitzumachen und nicht als Außenseiter dazustehen. Besonders für junge Leute ergibt sich an dieser Stelle ein enormes Spannungspotenzial. Dass wir mit diesen Götzen konfrontiert werden, vor ihnen stehen, können wir nicht vermeiden. Wir leben in der Welt. Aber wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht in ihren Bann ziehen und wir vor ihnen niederfallen und ihnen huldigen. Dabei gibt es genügend Ausreden, mit denen man das Gewissen scheinbar beruhigen kann. Sadrach, Mesach und Abednego hätten solche Pseudo-Argumente schnell finden können, zum Beispiel, was macht es schon aus, es ist ja nur eine kleine Sache, die der König fordert. In einem kurzen Augenblick ist es vorbei, und dann sind wir frei. Einmal ist kein Mal wirklich nicht. Für Gott eben doch. Zum Beispiel, wir müssen die Handlung ja nur äußerlich vollziehen und es nicht im Herzen tun, aber ihnen war klar, dass derjenige, der das Knie beugt, gleichzeitig sein Herz verbiegt. Äußere Teilnahme bedeutet innere Zustimmung. Zum Beispiel, andere tun es doch auch, dieses Killerargument ist nicht tot zu bekommen. Was andere tun, muss noch lange keine Rechtfertigung sein, es auch zu tun. Zum Beispiel, unsere Position im Staat macht es erforderlich, dass wir uns vor dem Bild verneigen. Es gibt einen Gruppenzwang, dem wir nicht entkommen können. Gruppenzwänge sind in der Tat oft Fesseln, und es kostet viel Energie, sich nicht von ihnen gefangen nehmen zu lassen. Zum Beispiel, wir können für unsere jüdischen Landsleute in Babylon viel mehr Gutes tun, wenn wir unsere Stellung behalten. Wenn wir tot sind, nützen wir ihnen gar nichts mehr. Das Argument klingt zwar sehr sozial, wird dadurch aber nicht stichhaltiger. Solche Überlegungen scheinen die 3 keinen Moment bewegt zu haben. Sie hatten einen klaren Entschluss gefasst und setzten ihn um trotz der bekannten Konsequenzen. Vor dem König verklagt, wo Angst und Einschüchterung regieren, herrscht in der Regel gleichzeitig das Spitzelwesen, besonders in kommunistischen Systemen ist das immer noch so. Deshalb ließen die Folgen der klaren Positionierung nicht auf sich warten. Chaldäische Männer traten auf und verklagten die jungen Männer beim König. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Chaldäer sich freuten, die drei jüdischen Außenseiter vor dem König diskreditieren zu können und endlich eine Anklage gegen die gefunden zu haben, die der König am Ende von Kapitel 2 befördert hatte. Wahrscheinlich war bekannt, wie die drei über die Götzen Babylons dachten, siehe Kapitel 1. Die Anklage war listig vorgebracht, das Motiv war eindeutig Neid, Hass und Feindschaft auf die Juden. Der Neid tat sein böses Werk. Er ist eine Ursache für jede schlechte Tat, vergleiche Jag 3,16. Die Anklage wird mit schmeichelnden Worten vor den König gebracht, die seinem Ego sicher gut gefallen haben. Dabei war das, was die Chaldäer dem König ins Gedächtnis riefen, durchaus wahr. Er hatte ja tatsächlich dieses schreckliche Gebot erlassen, er hatte die drei über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt. Die Erinnerung daran sollte möglicherweise dem König suggerieren, dass die drei sich dafür nun als undankbar erwiesen. Auch die konkrete Anklage entsprach zumindest in zwei Punkten den Tatsachen. Sie bestand insgesamt aus drei Teilen: Diese Männer achten nicht auf dich, das stimmte nur zum Teil. Wir gehen wohl richtig in der Annahme, dass die drei ihren Dienst treu getan hatten. Sie waren zur Einweihungsfeier des Bildes erschienen. Erst an dem Punkt, wo sie etwas gegen den ausdrücklichen Willen Gottes tun sollten, verweigerten sie den Gehorsam. Deinen Göttern dienen sie nicht, das stimmte voll und ganz, und ungewollt stellen sie den Dreien damit ein gutes Zeugnis aus. Sie dienten ihrem irdischen Herrn, wussten aber, dass sie darüber hinaus zuerst ihrem himmlischen Herrn verantwortlich waren. Das goldene Bild beten sie nicht an, sie waren keine Götzendiener und beugten sich nicht vor dem Bild. Ihre Anbetung galt allein dem wahren Gott im Himmel. Verse 13, 18, ein Zeugnis vor dem König, eine grobe Anmaßung, spätestens als die Ankläger den König daran erinnerten, dass er selbst die drei Juden in hohe Positionen eingesetzt hatte, hätten bei Nebukadnezar die roten Lampen des Gewissens angehen müssen. Er hätte sich an seinen Traum und seine Erkenntnis erinnern müssen, von der Kapitel 2 am Ende berichtet. Stattdessen lesen wir von Zorn und Grimm. Die Wut eines Menschen ist immer ein schlechter Berater. Sie lässt den Verstand und die Vernunft nicht arbeiten. Salomo schreibt, Grimm ist grausam und Zorn eine überströmende Flut, wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Sprüche 27,4. Beides war hier im Spiel. Einerseits die Eifersucht der chaldäischen Männer und andererseits der Grimm des Königs. Noch einmal Salomo, besser ein Langmütiger als ein Held, und wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert, Sprüche 16,32. Nebukadnezar hatte viele Länder erobert und beherrscht, aber er war hier nicht in der Lage, seinen Geist zu beherrschen. Nun stehen die drei jungen Männer vor dem tobenden König und ihren Anklägern. Er ist der mächtige Herrscher eines riesigen Weltreiches, sie sind Exiljuden einer verachteten Nation, die im Krieg unterlegen war. Der Ausgang der Sache scheint von vornherein klar zu sein. Der Grimm des Königs gleicht Todesboten, Sprüche 16,14. Das wird den dreien klar gewesen sein. Doch bevor das Urteil verkündigt und vollstreckt wird, richtet der König zunächst das Wort an sie, er stellt eine Frage, der König fragt nicht, ob die Anklage richtig ist, sondern er will wissen, ob es Absicht war, was sie getan haben. Dabei fügt er noch etwas hinzu, was vorher nicht gesagt worden war, nämlich, dass sie seinen Göttern dienen sollten. Vorher ging es lediglich um das Bild. Der Zusatz macht deutlich, dass hinter dem Bild tatsächlich die Götter Babylons standen. Er gibt ihnen eine letzte Chance, ihre Loyalität zu beweisen, die Welt tut alles, um uns für sich zu gewinnen. Sie gibt im Allgemeinen nicht so schnell auf, sondern versucht auf alle Weise, die Gläubigen in ihren Bann zu ziehen. So ist es heute, und so wird es auch in Zukunft sein, wenn der jüdische Überrest treu zu seinem Gott stehen wird. Bevor die Welt ihr wahres Gesicht zeigt, versucht sie es oft mit anderen Mitteln. Er wiederholt die Gerichtsandrohung, Der Feuerofen stand bereit, anscheinend brannte er schon. Wenn wir uns die Szene vorstellen wollen, so strahlte auf der einen Seite das goldene Bild, und auf der anderen Seite brannte bereits der Ofen des Gerichts. Das war die Wahl, vor der die drei standen. Er vergreift sich in seiner Wortwahl, der König fügt die lästerlichen Worte hinzu, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird, das erinnert an die Worte Pharaos, als Gott ihn aufforderte, das Volk Israel ziehen zu lassen, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht, und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen, 2. Mo 5,2. Als Nebukadnezar das Bild aufrichtete, hatte er die Rechte Gottes schon an die Seite gestellt. Aber jetzt fordert er Gott direkt heraus. Er nimmt die Allgewalt, die nur Gott hat, für sich in Anspruch. Wenn ein Mensch das tut, greift er direkt Gott an. Jahrzehnte vorher hatte der König von Assyrien durch Sanherib ähnliche Worte gesprochen, wer ist unter allen Göttern dieser Nationen, die meine Väter vertilgt haben, der vermocht hätte, sein Volk aus meiner Hand zu erretten, das euer Gott vermögen sollte, euch aus meiner Hand zu erretten. Denn kein Gott irgendeiner Nation und irgendeines Königreichs hat sein Volk aus meiner Hand und aus der Hand meiner Väter zu erretten vermocht, wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand erretten? 2. Chr. 32,14-15. Er wurde wie Nebukadnezar eines Besseren belehrt. Es war nunmehr nicht länger eine Sache zwischen Nebukadnezar und den drei jungen Männern, sondern es war eine Sache unmittelbar zwischen dem König und Gott geworden. Der König strotzte vor Selbstvertrauen und Überschätzung. J.N. dabei schreibt dazu, dass die Frage des Königs, wer sie retten würde, ist Gottlosigkeit, dieses Prinzip der Gotteslästerung, dass das dir, den Herrscher der Weltreiche, zu allen Zeiten und in allen Umständen gekennzeichnet hat. 13. Der Antichrist wird sich einmal in den Tempel in Jerusalem setzen und sich über alles erhöhen, was Gott heißt. Er wird sich selbst darstellen, dass er Gott sei. 2. Tes 2,4. Von dem römischen Weltherrscher lesen wir, und ihm wurde ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, seinen Namen zu lästern, auf 13,56. Keine unnötige Diskussion und Argumentation. Salomo schreibt, wer je zornig ist, muss dafür büßen, denn greifst du auch ein, so machst du es nur noch schlimmer, Sprüche 19,19. Ob die drei diesen Text kannten? Jedenfalls lassen sie sich auf keine Diskussion mit dem tobenden und wütenden König ein. Sie sind völlig ruhig. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, 1. Pet 5,8. Sie geben allerdings eine klare und präzise Antwort, die ihre Position eindeutig zementiert. Dabei erkennen wir in ihren Worten nicht nur einen erstaunlichen Mut, sondern gleichzeitig ein großes Vertrauen auf die Treue Gottes. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, denn er vertraut auf dich, Jes 26,3. Den dreien war klar, dass der Kampf nicht ihr Kampf, sondern der des Herrn war. W. Kelly schreibt, es ist nicht die Weise Gottes in der Gegenwart, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Es ist nicht die Weise Gottes, mit den Nationen zu handeln, indem er sie vernichtet, selbst wenn sie ihre Macht, die Gott ihnen gegeben hat, gegen ihn missbrauchen. 14. Für die drei war die Sache klar. Es gab keinen Kompromiss. Deshalb war eine weitere Diskussion sinnlos. Das Neue Testament fordert uns auf, heiligt Christus, den Herrn, in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, 1. Pet 3,15. Für einen Christen geht es nicht darum, den Menschen zu sagen, was sie falsch machen und wie sie es besser machen könnten. Es geht vielmehr darum, wie wir uns verhalten. Es gibt Situationen, wo jede Diskussion sinnlos ist, wo man Argumente nicht mehr einsetzen kann, sondern nur noch die Wahrheit bekennen muss. Das ist häufig der Punkt, wo der Kampf für die Wahrheit in das Leiden für die Wahrheit übergeht. Echter Glaube argumentiert nicht, sondern er gehorcht. Er sucht nicht nach faulen Ausreden und Kompromissen. In Kapitel 2 wird der Überrest durch besondere Weisheit gekennzeichnet. Hier ist es unbeugsame und nicht zu zerstörende Treue und das Vertrauen zu Gott. Beides kam von Gott. Ein klares Bekenntnis: Der Herr Jesus sagte seinen Jüngern im Blick auf die Zeit der Drangsal des Überrestes: Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so seid nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Lk 12,11-12. Ähnliches erfahren die drei Freunde, als sie dem König antworten. In ihrer Antwort liegen 5 Aussagen: Wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, der König hatte sich Gott gegenüber vergriffen, und so würde Gott die Antwort geben, nicht sie. Sie rechneten mit dem Eingreifen Gottes und überließen die Sache Gott. Von dieser Haltung können wir lernen. Wie oft versuchen wir, uns selbst zu verteidigen, statt die Sache Gott zu überlassen? Das vollkommene Beispiel ist der Herr selbst, der sich dem übergab, der gerecht richtet. 1. Pet 2,23. Unser Gott, dem wir dienen, das war das Geheimnis ihrer Zuversicht. Sie kannten Gott als ihren Gott. Zu wissen, wer Gott ist, ist das Geheimnis unserer Kraft im Zeugnis vor den Menschen. Natürlich dienten die drei dem König, aber in ihrem Leben gab es einen größeren Dienstherrn. Gott hatte den höheren Anspruch an sie. Für Nebukadnezar war das fremd. Er kannte nur Menschen, für die er die höchste Autorität war. Ob unser Gott uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Die drei wussten sich in dem Willen Gottes sicher und vertrauten seiner Weisheit und Macht. Wie die Sache ausgehen würde, war ihnen nicht klar. Sie wussten jedoch, dass Gott mächtiger war als der König. So wie er es machen würde, war es gut. Sie waren mutig, aber nicht übermütig. So handelt der Glaube immer. Sie waren bereit, als Märtyrer zu sterben. Wenn es so kommen würde, war es der Wille Gottes. Darin liegt tiefes Vertrauen. Paulus schreibt am Ende seines Lebens und angesichts des drohenden Märtyrertodes in Rom: Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. 2. Tim 1,12. Er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Das drückt die Sicherheit aus, dass Nebukadnezar sie zwar töten konnte, aber über den Tod hinaus konnte er nichts tun. Der Herr Jesus macht dem gläubigen Überrest mit folgenden Worten Mut: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Lk 12,4. Worauf stützte sich das Vertrauen der drei selbst im Fall des Todes? Offensichtlich glaubten sie wie Abraham an die Auferstehung. Sonst hätten sie so nicht sprechen können. Es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Damit zogen sie einen Schlussstrich unter die Sache. Es gab nichts weiteres dazu zu sagen. Ihre Entscheidung stand fest. Der Überrest der Juden wird einmal sagen: Siehe, Gott ist meine Rettung, ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Gesang, und er ist mir zur Rettung geworden. Jes 12,2. Gott mehr gehorchen als Menschen. In der Antwort der drei an den König liegt eine wichtige Unterweisung für uns, was unser Verhältnis zu den Regierungen in den Zeiten der Nationen betrifft. Das Neue Testament macht an verschiedenen Stellen klar, dass wir gehalten sind, den Obrigkeiten, der Staatsgewalt, zu gehorchen. Vergleiche Römer 13,1, Tit 3,1, 1. Pet 2,13 bis 17. Regierungen sind von Gott eingesetzt, unabhängig davon, ob sie gut oder nicht gut sind und ihre Macht missbrauchen. Es geht auch nicht um die Frage, wie jemand an die Macht gekommen ist. Als Paulus und Petrus ihre Briefe schrieben,